ARD Sounds.
Hallo, ich grüße euch, Stefan Geier hier aus dem IQ-Team. Wer wird Fußball-Weltmeister 2026? Das wollen wir in dieser Folge wissen. Und ich frage das hier gerade mal einen Chatbot. Das war jetzt Gemini von Google. Der rödelt im Hintergrund kurz und sagt dann Frankreich. Und parallel frage ich auch noch ChatGPT natürlich. Spanien, sagt ChatGPT. Und vorher habe ich noch gefragt Le Chat. Le Chat sagt Argentinien. Und dann habe ich auch noch gefragt Claude, den Chatbot Claude. Der sagt Brasilien oder Frankreich, mit Tendenz Frankreich. Deutschland ist da zumindest jetzt mal nicht dabei. Aber ja, am interessantesten sind ja sowieso die, mit denen erstmal keiner rechnet. An der Frage dieser Folge merkt man schon, sie kann nicht tagesaktuell sein, weil die Weltmeisterschaft läuft gerade, wir haben dauernd Spiele, macht aber nichts, weil wir wollen heute herausfinden, wie kann denn Technik und Wissenschaft uns vielleicht helfen, herauszufinden, wer wird Fußball-Weltmeister. Weil bei den letzten drei Weltmeisterschaften, da hat es ein Forscher eigentlich immer geschafft, richtig zu liegen. Und wir haben einen anderen zu Gast, der zumindest voraussagt, ob Deutschland ins Halbfinale kommt.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Neben dem Kampf um den WM-Pokal auf dem Platz, da tobt noch ein weiterer Wettbewerb und den tragen Wissenschaftler aus, Forscherinnen. Da geht es darum, wer den Weltmeister am besten vorhersagen kann. Und ja, Vorhersagen, das klingt jetzt so ein bisschen nach Wahrsagen, aber keine Angst, wir wollen jetzt bei IQ nicht ins Paranormale abgleiten, sondern wirklich schauen, was ist da seriös möglich, weil es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das vorherzusagen. Und ich freue mich sehr, dass Martin Lames bei uns ist, Professor für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Technischen Universität München. Herr Lames, ich grüße Sie. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Wir nehmen diesen Podcast auf, muss man dazu sagen, am 18. Juni. Der erste Spieltag ist jetzt für alle Mannschaften vorbei. Und Herr Lames, wenn Sie WM schauen, machen Sie das noch unbefangen, so als Fan? Oder sind Sie da eigentlich eher gespannt, wer bei den Vorhersagen gerade am dichtesten dran ist?
Ja, primär als Fan. Ich freue mich über gute Aktionen und spannende Spiele. Aber im Hinterkopf habe ich natürlich auch, was haben wir denn da vorhergesagt? Wo haben wir denn die Mannschaften gesehen?
Jetzt habe ich eine der einfachsten Arten schon ausprobiert, einfach versucht, die Chatbots zu fragen. Da sagt zum Beispiel Gemini von Google, sagt Frankreich wird Weltmeister. Claude sieht auch Frankreich vorne. ChatGPT sagt Spanien. Ein anderer sagt Brasilien. Was muss ich denn im Kopf haben, wenn ich einfach nur im Chatbot eingebe, wer wird Weltmeister? Leg dich auf eine Mannschaft fest.
Ja, generell muss man immer schauen, wie arbeitet denn so eine Prognose? Und die Prognose ist natürlich eine Standard-Vorgehensweise in der Wissenschaft. Das wird da sehr häufig praktiziert und da gibt es auch eine ausgefeilte Methodologie. Und man muss schauen, es steht immer ein Modell dahinter. Und diese Chatbots, die orientieren sich an der im Internet verbreiteten Information. Ja, und die bewerten sie aus und kommen dann zu ihrem Urteil. Die Basis, kann man hier sagen, ist im Wesentlichen die veröffentlichte Meinung. Ja, die den Chatbots zugrunde liegt und nicht etwa andere Modelle, die eben auch denkbar wären.
Sie haben mit Ihrem Team ein Modell entwickelt, das geht viel tiefer, ist viel detaillierter und wollen damit eben auch voraussagen, wer wird Fußball-Weltmeister 2026? Dafür muss ich ja die Mannschaften bewerten. Wie machen Sie das?
Ja, genau. Also generell ist es eben so, hinter einer Prognose steckt ein Modell und in der Wissenschaft ist es häufig üblich, die sogenannte prognostische Validität von Modellen zu prüfen. Wie gut ist man denn unter Anwendung dieser Modelle in der Lage, zum Beispiel die FIFA-WM vorherzusagen? Bei uns sieht das so aus, die Basisdatenstruktur, die wir verwenden, sind das, was wir Squad League Networks nennen.
Das müssen Sie uns erklären.
Genau, klar. Die 48 Mannschaften, die da teilnehmen, haben jeweils 26 Spieler nominiert. Und wir schauen uns von allen diesen 1248 Spielern, schauen wir uns an, erstens natürlich, für welches Land spielt er? Dann, in welcher Liga ist er unter Vertrag? Bei welchem Club? Übrigens nur 30% circa spielen noch zu Hause im gegenwärtigen Profifußball. Und aus diesen Warenströmen sozusagen der Spieler können wir auch auf die Stärke der Nationalmannschaft schließen. Denn das ist ja völlig klar, wenn eine Mannschaft viele Spieler hat, die in sehr guten Ligen, England, Deutschland, Frankreich, den sogenannten Big Five spielen und da zusätzlich noch bei einem sehr leistungsstarken Club, der oft in der Champions League auftaucht und so weiter, dann kann man davon ausgehen, dass die Spieler sehr gut sind und dann kann man daraus eine Bewertung der Nationalmannschaft ableiten, für die diese Spieler dann spielen.
Aber was ist zum Beispiel mit so Detailinformationen wie zum Beispiel, jetzt habe ich einen Spieler, der spielt in einer sehr guten Liga, der ist aber momentan verletzt und ist gar nicht dabei oder verletzt sich nach dem ersten Spiel. Fließt sowas auch mit ein oder ist es einmal am Anfang gemacht und so ist es dann?
Genau, es gibt einen Stichtag zur Meldung dieser Kader, der war etwa 10 Tage vor dem Beginn und diesen Status, den nehmen wir.
Wir hatten Sie ja vor unserem Gespräch gefragt, was rauskommt, wenn man hier Modell mal laufen lässt. Wir schauen mal nach. Also Deutschland sehen wir auf jeden Fall zumindest schon mal im 16. Finale, dann auch im Achtelfinale. Hier steht auch schon, wer ins Viertelfinale kommt, das verraten wir gleich. Wie belastbar, Herr Lammes, ist denn so ein Modell, auch wenn man rückwirkend schaut, wie es bei den letzten WMs zum Beispiel gewesen wäre?
Ja, das werten wir aus. Uns interessiert, ob wir die generelle Reihenfolge korrekt vorhergesagt haben. Und die Reihenfolge können wir mit über 90% reproduzieren. Allerdings gibt es immer Ausnahmen. Siehe die letzten beiden WM-Teilnahmen von Deutschland, wo wir in der Gruppenrunde ausgeschieden sind, was auch keiner vorhergesagt hat. Generell muss man eben sagen, dass ein Fußballspiel als solches nur sehr schlecht vorhersagbar ist. Das liegt eben daran, dass wir nennen das emergente Eigenschaften. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel aufs Tor schießen aus 20 Metern, weiß man nicht, ob er reingeht oder nicht.
Bisschen Glück ist ja auch immer dabei.
Ja, genau. Das ist auch ein Spezialthema von uns. In anderen Untersuchungen haben wir gezeigt, dass sogenannte Zufallsvariablen an 40-50% aller Tore beteiligt sind. Das ist ein sehr stabiler Befund. Und das heißt, das konkrete Tor ist nicht gut vorhersagbar, ob das aus einer Situation entsteht. Und damit ist natürlich auch nicht das Ergebnis eines Spieles gut vorhersagbar. Wobei es natürlich generelle Tendenzen gibt, die eben die Grundlage solcher Prognosen sind.
Sie haben uns schon verraten, laut Ihrem Modell kommt Deutschland ins Halbfinale mit Frankreich, England und den Niederlanden. Das ist spannend, denn es gibt auch einen anderen Forscher, den Ökonom Joachim Clement. Der hat mit seinem Modell die letzten 3 Weltmeister korrekt vorausgesagt. Er sagt auch diesmal Niederlande. Da geht es um ganz andere Kriterien. Da geht es um Bevölkerungsgröße, also wie viele Spieler habe ich überhaupt zur Verfügung. Dann, wie ist der Wohlstand des Landes, also so als Maß für die Nachwuchsförderung. Dann das Klima, also kann man da überhaupt das ganze Jahr gut Fußball spielen. Und die haben nur ein sportliches Kriterium, nämlich die FIFA-Weltrangliste, also um zu sehen, wie gut die aktuelle Generation von Spielern ist. Wenn jetzt mehrere Modelle auf ähnliche Prognosen kommen, wie belastbar ist aus Ihrer Sicht dieses Ergebnis oder braucht man einfach auch sehr viel Glück?
Na gut, es gibt immer den Anteil des Zufalls und man muss sich eben bei den Modellen auch immer anschauen, was dahinter steckt, welche Datenstruktur. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Soziologen und Ökonomen machen das auf der Grundlage von der Leistungsfähigkeit der Ligen abhängig. Ja, andere Modelle berücksichtigen das Ergebnis in den letzten Spielen oder das FIFA-Ranking. Da gibt es verschiedene Modelle, die kommen eben auch zu verschiedenen Urteilen. Beispielsweise bei uns liegt die Niederlande relativ hoch eingestuft, weil fast alle von denen in der Premier League bei guten Clubs spielen und deshalb werden sie bei uns hoch bewertet.
Und sie kommen ja auch ins Halbfinale, wie wir gesehen haben bei ihrem Modell und werden ja auch eben von demjenigen, der die letzten 3 Weltmeister richtig vorausgesagt hat, werden sie auch Weltmeister. Jetzt ist die Fußball-WM, könnte ich mir vorstellen, für Wissenschaftler auch so ein bisschen eine willkommene Anwendung von solchen Modellen. Aber was können wir denn eigentlich wirklich damit machen? Also können wir die auch noch für was im normalen Leben nutzen, sehen, wie gut das funktioniert und dann etwas damit anfangen?
Ja, wie gesagt, in der Wissenschaft sind Prognosen eine Standardmethode. Wenn man wissen möchte, wie funktioniert ein System, ist eine gute Idee, Prognosen anzustellen. Und wenn die Prognosen zutreffen, dann hat man das System gut verstanden. Ja? Und deswegen werden zum Beispiel auch in Studien Chatbots verglichen mit ihren Vorhersagen. Dann weiß man, wie die Chatbots intern arbeiten und zu welchen Schlüssen sie kommen. Wir wollen prüfen, wie gut sind denn unsere Squad League Networks in der Vorhersagbarkeit von diesem Event und schließen dann zurück auf die Aussagekraft dieser Squad League Networks. jemand, der konkret an dem Ergebnis der Prognosen interessiert ist, das wäre eigentlich vor allen Dingen zum Beispiel die Wettindustrie.
Aber wenn ich jetzt Ihr Modell nochmal hernehme und schaue, wie viele Spieler, die in meiner Nationalmannschaft sind, spielen denn in guten Ligen im Ausland? Das war ja eines der Bewertungskriterien. Was kann denn zum Beispiel der DFB davon lernen, was man den Leuten rät?
Naja, beim DFB würde ich jetzt eher die Hintergrundinformationen in den Vordergrund stellen. Also es gibt einen Einblick in die Struktur vom internationalen Fußball. Wie verbreitet sind solche Wanderbewegungen zwischen den Spielern? Dann für die Vereine würde ich vor allen Dingen sagen, dass sie sehen, wer bietet sich aus Ländern an, wo wir noch Talente suchen können, wo gibt's eine gute Grundausbildung beispielsweise, dass deren Spieler, junge Spieler erfolgreich in anderen Ligen spielen, und das wären dann solche Teiche, in denen man nach Talenten angeln kann.
Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen mir eine Nationalmannschaft selber backen möchte, ein Rezept dafür möchte, dann muss ich schauen, dass die Spieler auf jeden Fall in den besten Ligen und in den besten Clubs der Welt spielen.
Ja, das ist eindeutig so. Das ist auch völlig aus trainingswissenschaftlicher Sicht völlig gut nachvollziehbar, weil nur wenn sie gegen die Weltklasse spielen, entwickeln sie auch Skills, gegen die Weltklasse erfolgreich zu sein. Ein interessanter Anwendungsfall: Wir haben ein internationales Projekt mit chinesischen Partnern, und der chinesische Fußballverband ist natürlich sehr stark interessiert, mal wieder eine gute Nationalmannschaft aufzustellen. Die sind da gar nicht dabei dieses Mal. Und die könnten sich aus dem Projekt, wo der Lehrstuhl in China auch den Fußballverband dort berät, Hinweise abholen, wie machen das denn vergleichbare Länder, und eventuell dafür sorgen, dass beispielsweise sogar mit Stipendien die Spieler in eine renommierte, leistungsfähige Nachwuchsakademie im Ausland geschickt werden.
Bei all den Berechnungen, Herr Lammes, und Wahrscheinlichkeiten und Modellen, es kann ja auch immer sein, dass es ganz anders kommt. Sie haben den Anteil an Glück auch betont, und dass, sagen wir mal, ja, keine Ahnung, der Senegal oder eben die Kapverden Weltmeister werden, ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist ja eben ein Spiel mit Emotionen und viel Zufall. Sind Sie auch ein bisschen froh, dass diese Vorhersagen eigentlich erst hinterher wirklich abschließend wirklich gut bewertet werden können?
Ja, natürlich. Also das ist die Natur vom Fußball, ist eben die Unvorhersagbarkeit. Das muss man so als Grundaussage stehen lassen. Schönes Herberger-Zitat: Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie das Spiel ausgeht. Ja? Das ist die Attraktivität, dass wir durchaus mal Exoten haben können, die den anderen einen Punkt abluchsen. Das macht ja diesen Reiz aus, und der Fußball hat ja nicht diesen Status, den er heute hat, als Top-Sportart in den weltweiten Medien.
Dann ganz unabhängig von der Technik, Frage an den Fußballfan Martin Lammes: Wer wird Weltmeister?
Ich hoffe Deutschland. Ich traue da doch die Überraschung zu. Die Ansätze, die man gesehen hat, waren sehr erfolgversprechend. Und wenn diese Spielfreude bewahrt wird, dann ist das auch ein Mittel gegen sehr starke Gegner, sich durchzusetzen. Und das wünsche ich mir natürlich.
Wir werden das natürlich weiter verfolgen, sind sehr gespannt. Und ich muss noch nachtragen: Nach diesem Modell kommt ja Deutschland immerhin ins Halbfinale. Und wer dann wirklich der Sieger ist, am 19. Juli werden wir es erfahren. Da ist das Finale in New York. Ja, dieses Modell sagt, Frankreich hat die größten Chancen, gefolgt von England. Und auf Platz 3 immerhin Deutschland. Dann sage ich vielen Dank an Martin Lammes, Professor für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Technischen Universität München. Herr Lammes, danke Ihnen, dass Sie uns mitgenommen haben in diese, ja, eigentlich so ein bisschen unsportliche Welt der Modelle und KI-Berechnungen. Und ich wünsche Ihnen, dass noch ein paar Spiele ganz emotional und als Fan genießen können.
Gerne, vielen Dank auch.
Und natürlich auch viel Glück auf dem Weg zum Vorhersage-Weltmeister. Ich möchte euch noch auf eine Folge aufmerksam machen, die wir über die Technik in den WM-Stadien gemacht haben. Da wollten wir wissen, ob die Technik den Fußball fairer macht, mit teils auch erstaunlichen Erkenntnissen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Ich bin Stefan Geier, und ich freue mich, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann!